Herzlich willkommen zu Leben in Resonanz mit Doris Maybach und Stefan Rosenauer.
Hallo Doris.
Hallo Stefan.
Und herzlich willkommen bei Leben in Resonanz, dem Resonanz-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause. Heute haben wir ein ganz besonderes Thema. Doris?
Ja, Coaching trifft Diagnose, wie Mentaltraining unterstützend begleiten kann.
Genau.
Wir hatten gleich eine Riesendiskussion jetzt, gell, im Vorfeld.
Das wollen wir gleich vorwegnehmen, dass wir eigentlich schon eine Stunde diskutiert haben vor diesem Podcast, weil das ein sehr großes Thema ist, das sehr ernst sein kann oder sehr ernst ist und gleichzeitig unglaubliche Lichtblitze an den Horizont zaubern kann. Doris, hast du öfter zu tun mit medizinischen Diagnosen bei dir im Coaching?
Ja, sehr häufig sogar. Es gab ja mal so diesen Ansatz, nur gesunde Menschen dürfen ins Coaching. Was ist ein gesunder Mensch? Das ist jetzt einmal schon die erste Frage. Und ich würde sagen, dass sehr häufig Menschen mit Diagnosen kommen, mit aktuellen Diagnosen, aber auch schon mit Diagnosen, die sie schon eine Weile mit sich tragen oder auch Diagnosen, mit denen sie schon leben. Und insofern ist es Coaching-Alltag, mit Diagnosen konfrontiert zu sein oder mit Diagnosen auch zu arbeiten. Es kommt vereinzelt vor, dass Menschen mit aktuellen Diagnosen, die sie gerade bekommen haben, zu mir kommen. Und dann ist es das Coaching-Thema. Wie gehe ich mit der Diagnose um? Wie geht es jetzt weiter? Ab und zu ist es so. Es ist sicher nicht mein Hauptgebiet. Ja? Also Gesundheit gehört zu einem Menschen oder das Thema Gesundheit gehört natürlich da total dazu. Aber es passiert mehr oder weniger. Wie ist denn das bei dir?
Ja, bei mir ist es auch immer wieder der Fall. Also kommen immer wieder Leute, die medizinische Diagnosen haben. Und ich finde es in unserer Arbeit, also Coaching mit der Resonanzmethode, sehr relevant, weil man kann ja Gesundheit, Krankheit von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, verschiedene Metaphern hernehmen. Man könnte auch sagen, dass die eigene Resonanz oder diese eigene Urfrequenz in gewisser Weise zu einer Dissonanz wird und das zu Krankheit führen kann und umgekehrt in sehr, sehr vielen Fällen das auch so ist, dass man wieder zur eigenen Resonanz zurückfindet.
Ja.
Was das dann genau für das Leben bedeutet, muss man einmal vielleicht extra erörtern oder extra drüber reden. Aber wenn man das Leben so betrachtet, dass alles Schwingung ist, also wenn wir uns da jetzt auf Atomebene oder subatomare Ebene begeben, alles ist Schwingung und Schwingung ist veränderbar, dann kann man auch sehr, sehr viel mit Coaching machen, um Leute zu begleiten auf ihrem Weg.
Ja, absolut, das sehe ich genauso. Ich erlebe es auch oft, dass Coaches kommen und glauben, die Diagnose wird das Hauptthema sein, wenn sie eine haben. Und ganz bald stellen sie fest, dass wir an ganz anderen Themen arbeiten. Das ist zunächst ungewöhnlich, aber ich habe es auch bei meinen Söhnen immer wieder gesehen, die besten Physiotherapeuten waren die, wenn das Knie wo wehgetan hat, die haben das Knie gar nicht angegriffen, sondern die haben sich ganzheitlich angeschaut im Organismus, wo ist, was du jetzt gerade gesagt hast, Dysbalance, wo sind Blockaden, und ganz oft ist es nicht im Knie. Genauso könnte man wieder sagen, eine Diagnose ist ein Symptom, oder nicht die Diagnose, sondern die Krankheit, das Symptom ist ein Symptom für etwas, was dazugehört. Und das ist ja eigentlich unsere Expertise, nicht am Symptom herumzudoktern, sondern immer in diesen tieferen Prozess einzusteigen, was hat dazu geführt, dass der Körper sich ausdrückt in dieser Form, in dieser Art und Weise. Und ich glaube, da hat Coaching eine Berechtigung, einen sehr großen Platz. Was mir Klientinnen immer wieder zurückgeben oder zurückspiegeln, ist, dass sie meistens oder oft schon in Therapien waren und dass der lösungsfokussierte Ansatz, dass also dieses Drama der Diagnose oder der Krankheit jetzt eben wenig Raum bekommt, sondern vielmehr ganz andere Aspekte im Leben, dass das für sie erleichternd ist. Dass sie sich auch nicht nur definieren über das jetzt, weil manchmal kann ja das so überwältigend sein, dass man glaubt, das ganze Leben besteht nur mehr daraus. Für uns ist es ja viel wichtiger, auch die gesunden Anteile zu stärken und das, was in jedem Organismus da ist, nämlich die Selbstheilungskräfte und diese autonomen Prozesse, die notwendig sind sowieso, ohne die es gar nicht geht, ohne die Heilung ja nicht geht oder auch kein Akzeptieren geht, dass wir die ansteuern.
Mhm. Erlebst du, dass Leute mit dir eine Diagnose bekommen, eher erleichtert sind oder dass sie eher einen großen Schock und zusätzlichen Stressfaktor zu vielleicht körperlichen Symptomen haben?
Hängt doch sehr von der Diagnose, von der Art der Diagnose ab. Ich glaube, das K-Wort, jetzt unlängst dieser Patientin kommen, die gesagt hat, sie hat ganz lang eine K-Erkrankung überwunden hat, die gesagt hat, sie kann das K-Wort gar nicht aussprechen, das ist ein Tabu für sie. Oder wenn sie das ausspricht, dann ist es die Wahrheit. Und solange sie es irgendwie nicht ausspricht, ist es nicht so schlimm. Und also diese Krebserkrankungen, wenn Tumoren da sind, das hat doch was sehr Beängstigendes für viele Menschen, was sehr Beunruhigendes zumindest. Da kann man noch so viel wissen über Erkrankungen oder dass sie chronisch auch werden können oder sehr vieles geheilt wird und die Wissenschaft da ja wirklich sehr auch schnell voranschreitet. Also ich glaube, bei der Art von Erkrankungen oder bei Erkrankungen, die chronisch sind oder was Fortschreitendes, wie so eine Parkinson-Erkrankung oder Alzheimer-Erkrankung, wobei die Alzheimer-Patientinnen, wenn sie diagnostiziert werden, meistens dann ja nicht mehr ins Coaching kommen. Also ich hatte da noch keinen Fall. Aber MS ist manchmal ein Thema, also Multiple Sklerose, wo man merkt, da geht es jetzt darum, mit dem Leben zu lernen, in erster Linie mal die Diagnose zu akzeptieren. Da ist eher die wirkliche Erschütterung und schon auch sehr große Verunsicherung. Und dann gibt es auch den Teil, der wirklich erleichtert ist. Das sind eher so Sachen wie ADHS im Erwachsenenalter, das diagnostiziert wird, wo Menschen eine Erleichterung verspüren, dass sie endlich wissen, warum ihre Probleme bestehen oder was so die Herausforderungen sind. Und sie fühlen sich oft anders und verstehen nicht, warum. Warum empfinden sie die Dinge anders als ihre Umgebung? Und da ist es dann oft eine Erleichterung. Mhm. ADHS oder das wäre dann auch eine Depression, die dann einmal einfach klar da ist oder ja, was fällt mir da jetzt noch ein? Auch ein Burnout kann eine Befreiung sein, wenn dir irgendjemand endlich sagt, du, jetzt hast das schwarz auf weiß und jetzt ist tatsächlich was zu tun. Wie ist das bei dir? Der Reaktion, wie Menschen da mit Diagnosen umgehen?
Also ich glaube, dass was ich öfter erlebt, was ich auch im Freundeskreis erlebt habe, ist, dass Arztgespräche unheimlich aufrichtend sein können und können aber auch irrsinnig zerstörend sehr vernichtend wirken. Also wenn vielleicht die Person, die Diagnose ausspricht, da jetzt nicht irgendwie alles korrekt macht, aber nicht auf den Menschen eingeht, dann kann das sehr, sehr problematisch sein. Dann ist oft ein Teil im Coaching, wie kriegt man diesen emotionalen Teil der Diagnose aus dem System raus. Und was immer ein Thema ist, zu betrachten, und das erlebe ich auch oft sehr interessant, wenn man Menschen fragt, wann glaubst du, hat das begonnen, dass die sehr genau wissen, wann die Krankheit eigentlich begonnen hat. Und zwar meistens längst vor dem Ausbruch oder sie führen es auf irgendein Ereignis zurück in ihrem Leben oder auf irgendwie eine Schwierigkeit in einer Beziehung oder in der Kindheit oder sonst irgendwie, dass das eigentlich sehr faszinierend ist, dass viele, wenn die Diagnose da ist, ein Bewusstsein entwickeln, dass es eine Verbindung gibt zum eigenen Leben. Und wenn es um Coaching-Begleitung geht, ja, dass Menschen zum Beispiel wieder gesund werden oder ein lebenswertes Leben haben, dann geht es eigentlich immer um Veränderung. Und dass gewisse Lebensumstände und gewisse Lebensroutinen einen wohin führen und dass es nur logisch ist, dass eine Veränderung dieser Routinen und dieser Haltung dem Leben gegenüber einen woanders hinführt.
Ja.
Und insofern finde ich jetzt Coaching und medizinische Diagnosen absolut relevant.
Ja.
Und vielleicht an alle, die zuhören, ich glaube, wir sehen das beide sehr ähnlich, also muss ich dich nachher noch fragen.
Kannst du mir jetzt gleich fragen. Ich beantworte es dir mit beilaufender Kamera.
dass eine unter Anführungszeichen traditionelle Behandlung überhaupt kein Widerspruch ist zu Coaching.
Ja, also da sind wir uns sehr einig.
Dass das Hand in Hand gehen kann, dass das, ich lasse mich im Krankenhaus behandeln, super, macht zusätzlich was.
Ja, absolut.
Dass es nicht das eine oder das andere ist, sondern dass man von vielen Seiten, von Ernährung, Lebensgewohnheiten, mentale Zustände, bewusster mit den Emotionen umgehen, aufräumen der eigenen Lebensgeschichte und, dass das sehr relevant ist für Gesundheit.
Ich glaube, es ist auch insofern relevant, dass wenn man jetzt die Vorgeschichte betrachtet, vor der Diagnosestellung, ne, ist das ja oft ein sehr leidvoller Prozess oder es ist auf jeden Fall so irgendwie ein Erkennen, irgendwas passt nicht, irgendwas stimmt nicht, das geht ja da voraus. Was die Diagnose an Vorteil bringt, ist, dass man einen Plan erstellen kann, beziehungsweise irgendwie jetzt einmal weiß, womit habe ich es denn zu tun. Mhm. Wobei mir immer wichtig ist zu sagen, dass Diagnose nicht Prognose ist. Und weil du vorher gesagt hast, deine Ärzte, also oder wie wichtig ist es, wie ein Arzt auch natürlich dir das vermittelt oder wie generell du diese Diagnose erfährst. Ich glaube, dass das absolute Relevanz hat, ob dir das wie ja in den Knochen steckt, wo man da wirklich viel dafür tun muss, dann, dass einmal dieser Teil des Schocks, dieser vielleicht auch Prognose, die mit der Diagnose einhergegangen ist, schon sofort oder sonstiges, dass man das einmal rauskriegt. Also der Vorteil aus meiner Sicht, Planbarkeit, Erstellbarkeit von zumindest Plänen, die man machen kann, man weiß, woran man ist, auch wenn das vielleicht nicht immer dann eine tolle Neuigkeit ist. Oft einmal ist eine Diagnose ja auch eine Erleichterung, weil man sich es nur viel schlimmer vorgestellt hat, das muss man auch sagen. Mhm. In ganz, ganz vielen Fällen gehen ja Menschen mit großen Bedenken zum Arzt und dann ist eine Diagnose, na gut, da hast du jetzt eine Kehlkopfentzündung oder das vergeht wieder, jetzt hast du halt einen Epstein-Barr-Virus gehabt und das hat irrsinnig Probleme gemacht, aber das geht wieder vorbei. Das ist ja auch der Fall, dass man sagt, oder Fehldiagnosen. Menschen, die kommen und sagen, bitte, jetzt habe ich 14 Tage gezittert, ich pack's noch gar nicht, das war eine Fehldiagnose. Und mit all diesen Dingen sind wir beschäftigt. Ich glaube, wichtig ist für einen Menschen dann, einmal eine Sicherheit zu haben im Sinne von, was kann ich denn tun, damit es besser wird? Das ist manchmal vorher, wo man Lösungsversuche sicher schon gestartet hat, die ja nicht zum Ergebnis geführt haben, weil sonst wäre es ja nicht weitergegangen in die Diagnosefindung, wo es dann oft so einen Turn gibt, wo man sagt, jetzt weiß ich es wenigstens. Jetzt weiß ich wenigstens, wie es weitergeht.
Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es ist, glaube ich, sowas wie 3/4 aller Menschen, die Krankenhäuser und Ärztinnen und Ärzte aufsuchen, haben Diagnosen, wo Stress eine Rolle spielt. Mhm. Ich glaube, es ist sogar mehr.
Ja.
Und ich habe mir das selber nochmal angeschaut, quasi in welchen Krankheitsbildern Stress eine Relevanz hat. Und das ist unglaublich.
Ja.
Also wenn man den ganzen Körper durchgeht, überall eigentlich, ist Stress ein relevanter Faktor. Sprechen das Leute bei dir an?
Diesen Zusammenhang erkennen die wenigsten.
Mhm.
Dafür sind wir wahrscheinlich zu wenig in die Richtung sensibilisiert oder sozialisiert. Die meisten stellen diese Verbindung her.
Schicksal.
Ja, oder dann mit dem Stress, erst wenn wir drüber reden.
Mhm.
Wobei das ja ganz schnell auf dünnes Eis führt, weil das ja ein ganz sensibles Thema ist. Es führt zu diesem Punkt, wie kam es denn überhaupt zu diesem Symptom? Wenn man sagt, Stress ist eine Hauptursache, liegt es ganz nahe, dass man dann gleich mal denkt, okay, dann bin ich selber schuld.
Mhm.
Ich habe so viel Stress gehabt. Ich habe dieses Leben gelebt. Ich habe diesen Stress erzeugt. Ne? Jetzt weiß man dann auch noch, Stress macht man sich, Stress hat man nicht an sich. Ne? Jetzt der Resilienzgedanke, den wir in einer der anderen Folgen dann auch bearbeiten, wenn du besser mit dem hättest umgehen können, wenn du ruhiger gewesen wärst, wenn du gelassener gewesen wärst, dann hättest du das nicht bekommen. Insofern ist es immer so ein zweischneidiges Schwert oder eine Timing-Sache, finde ich. Wann spreche ich was an? Für uns ist es wichtig zu wissen, in der Präventionsarbeit vor allem mit Coaches, finde ich, und mit Klientinnen und Klienten, wie relevant es ist und darauf hinzuweisen, dass einfach Stress nicht wurscht ist, ob man Stress hat und auch wie man Stress bewertet, nicht wurscht ist. Also all diese mentalen Prozesse sehr, sehr wichtig sind. Wenn jetzt jemand mit einer Diagnose zu mir kommt, glaube ich, sparen wir das einmal zuerst, weil die haben jetzt wirklich einmal andere Probleme. Weil da geht es ja jetzt einmal darum, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Wie gehst du an die Sache heran? Weil du beschäftigst dich ja wahnsinnig viel mit genau diesen Themen. Mhm. Und es ist dir ein Herzensanliegen. Das merkt man in den Podcast, wenn wir miteinander reden, auch in deiner Arbeit, auch wenn wir draußen sind, in Organisationen. Wie bringst du denn dieses komplexe Thema rüber, ohne dass sich Menschen angegriffen fühlen? Mhm.
Ein wesentlicher Punkt ist, dass Menschen nicht antreten im Leben oder in ihren Beziehungen oder in ihren Familien, um sich oder anderen einen Schaden zuzufügen. Das macht man nicht. Wir kommen eigentlich auf die Erde, weil wir es schön haben wollen, sage ich mal. Oder wir gehen Beziehungen ein, weil wir es schön haben wollen. Wir heiraten, weil wir es schön haben wollen. Wir kriegen Kinder, weil wir es schön haben wollen. Wir leben in einer Gemeinschaft, weil wir es schön haben wollen. Und dann passiert was anderes. Und der Grund, warum das so ist, ist, weil wir unser Bewusstsein absolut überschätzen. Wenn man davon ausgeht, dass wir rund 5% ungefähr in dieser Größenordnung der Entscheidungen des Tages und der Dinge, die wir wahrnehmen, bewusst wahrnehmen und der Rest unbewusst ist. Das heißt, 95% von dem, was wir machen und was wir mitkriegen, ist vollkommen unbewusst. Das heißt, da kommt ein Reiz von außen, der wird im Gehirn verarbeitet und dann gibt es eine chemische Reaktion im Körper und dann passiert irgendwas.
Gewohnheitsmäßig, automatisiert.
Ist eine Automatisierung, ist eine Gewohnheit.
Stellen wir nicht in Frage,
haben wir irgendwann, hat das Sinn gemacht vor 40 Jahren und jetzt tun wir es immer noch und hinterfragen es nicht. Und wir kriegen die Chance, es zu hinterfragen, wenn es wieder irgendwie in unser Bewusstsein dringt. Und manchmal dringt es in unser Bewusstsein durch eine Form von Krise, eine Krankheit, eine Diagnose oder sonst was. Dann müssen wir sozusagen das, was immer ein unbewusstes Programm war, und da hat wirklich Schuld nichts verloren, wir müssen mit der Aufmerksamkeit dorthin. Und dann haben wir die Chance. Entweder wir können wieder automatisch mit einer weiteren Stressreaktion drauf reagieren oder wir sagen, okay, jetzt schaue ich mal genau hin, worum geht's denn da eigentlich?
Und nimm's als Musterunterbrechung.
Und unterbreche dieses Muster und nimm's wahr. Und meine Erfahrung ist, wenn Menschen wirklich den Hintergrund verstehen, dass wir das nicht absichtlich tun. Das passiert, wir kriegen es nicht mit, wir haben so ein Zwetschgenbewusstsein. Das ist nix.
Und das eint uns alle.
Und deswegen, ich meine, wer wird gern absichtlich krank? Das ist ein Schwachsinn, das macht ja niemand. Ja?
Wird oder man dann unabsichtlich krank? Das ist mir jetzt also passiert mit der Krankheit.
Naja, in den allermeisten Fällen.
Und würde aber trotzdem bedeuten, dass ich was dazu beigetragen habe, auch
genau.
Mein Organismus, ohne dass ich es weiß, aber auf jeden Fall ich
genau.
Was dazu beigetragen habe.
Genau, und es ist, Gott sei Dank habe ich was dazu beigetragen, weil das heißt, ich kann auch was dazu beitragen, um mein Leben in diesem Punkt zu verändern.
Mhm. Und das ist natürlich jetzt eine Überzeugung, nicht? Das ist jetzt nicht die Wahrheit, oder?
Naja, dass wir sehr wenig bewusst wahrnehmen und sehr viel unbewusst wahrnehmen und dass wir ab, was ich, Mitte 30, 95% Automatismen haben, das ist schon ein wissenschaftliches Faktum. Also,
ja, ich nehme mal an, einige, die da jetzt zuhören oder ja.
Was ist mit Kindern?
Was ist mit Babys? Was ist mit Kindern? Was ist mit Menschen, die sind ja sehr unbewusst, ja, aber ja. Haben die dann auch was dazu beigetragen?
Das ist eine gute Frage.
Deshalb frage ich, ob
genau,
du jetzt aus einer Überzeugung,
genau,
aus deiner
genau.
persönlichen Überzeugung
also,
sprichst oder ob du Weil das hat jetzt so eine Wirkung der Allgemeingültigkeit, dass das so ist, aber das könnte man ja genauso gut wirklich in Frage stellen. Moment mal, was ist dann mit jemandem, der zwei Tage lebt und stirbt? Was hat der dazu beigetragen, beigetragen, dass sie jetzt nur zwei Tage lebt und andere Menschen, die unbewusst sind, völlig unbewusst rauchen wie Schlote, ne? Und sie nie Gedanken darüber gemacht haben und vielleicht nicht einmal besonders nett waren in ihrem Leben, locker flockig 90 werden, 100 werden. Was ist da mit diesem Argument?
Also vielleicht muss man mal vorwegnehmen, dass wir ja natürlich nicht wissen, was ist der große Plan, den jeder Mensch in sich trägt und dass man das jedem Mensch, jeder Seele zugesteht, einen eigenen Plan zu haben. Ja, wir wissen nicht, wohin entwickelt sich jemand. Das ist das
du
eine.
Du gehst aber von einer Seele aus.
Das Zweite.
Wo natürlich Menschen sagen könnten, naja, ob es jetzt da eine Seele gibt, die einen Plan hat.
Also, ja, ich gehe von einer Seele aus.
Ja, also du gehst davon aus.
Für mich ist das so.
Ja, für dich ist
das so. Für mich ist das so. Und ich finde zum Beispiel...
Entschuldige, aber mir ist es deshalb so wichtig, deshalb bin ich da so lästig, weil du ja das dann auch den Klientinnen anbietest. Ne? Das ist ja auch immer ein Glaubenskonzept, das wir als Coach haben, jeder, das geht ja gar nicht anders, wo ich glaube, dass es wichtig ist, da auch transparent zu sein, dass man eben hier nicht die Wahrheit jetzt weiß, weil das, also für mich ist es extrem wichtig, zu sagen, ich arbeite so und ich glaube an das und an das glaube ich auch nicht. Und da sehr transparent und offen zu sein, gerade wenn jemand in so einer ganz, in einer Ausnahmesituation ist, da das auf den Tisch zu legen, die Karten auf den Tisch zu legen, wenn du damit nichts anfangen kannst, dann ist unsere Arbeit, ich glaube, das ist wichtig, abzustecken, dann bringt es wahrscheinlich nichts. In gewisser Weise müsste man dieselben Dinge glauben, was Heilung und Entstehung von Krankheit betrifft. Oder würdest du das anders sehen?
Nein, das sehe ich anders.
Ja?
Sehe ich deswegen anders. Ich glaube nicht, dass man an dasselbe glauben muss, sondern ich glaube, dass jetzt Krankheit und eine Diagnose eine Tür öffnet, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dass das, was man glaubt oder nicht glaubt, sich in diesem Prozess verändert. Oder das, was man zum Beispiel jetzt medizinisch oder biochemisch oder was man lernt oder wenn man sich mit Psychoneuroimmunologie beschäftigt, was eine aufregende Wissenschaft ist, die quasi, was wir tun, die beschäftigt sich damit, was wir tun und was das für einen Einfluss hat auf unser Immunsystem und misst es. Dass das unsere Weltsicht verändert. Und deswegen glaube ich nicht, dass es notwendig ist, dass jemand gleich was glaubt oder das Gleiche glaubt. Ja. Ich glaube, dass es relevant ist, dass, wenn wir jetzt da von Coaching reden,
dass jetzt mal per se
der Coach in seinem Weltbild und in dem, was er quasi gelernt hat, eine Möglichkeit sieht für eine Person,
ja.
Und eine Einladung gibt, diese Sicht der Dinge kennenzulernen. Und dann kann die Person immer noch sagen, ja oder nein.
Dann würde es eher darum gehen, Vertrauen. Also das ist dann eher Vertrauenssache, oder? Dass ihr so ein Vertrauen zueinander habt, beziehungsweise der Klient zu dir, dass du ihn führen kannst. Dass du ihn führen kannst, dass er seine Entwicklungsschritte machen kann, dass er beginnt, Neues auch zu entdecken für sich und das Glaubenskonzept vom ersten Tag jetzt nicht ausschlaggebend dafür sein muss, ob eine Zusammenarbeit möglich ist, sondern das genau Hauptaufgabe von dir ist.
Genau.
Ihn mit auf die Reise zu nehmen, weil du ja mehr weißt oder dich mehr mit dem beschäftigt hast, wie das funktioniert, wie er jetzt wahrscheinlich.
Genau, wenn ich irgendwo mit meiner Buchhaltung eine Frage habe, dann gehe ich zum Spezialisten, der sich auskennt und der erweitert hoffentlich meinen Horizont. Irgendwann einmal muss ich eine Entscheidung treffen, hier zu vertrauen. Ich wähle jemanden aus und vertraue in diesen Punkt. Ich gehe zu einem Arzt, weil ich ihm vertraue.
Ja, ich glaube, dass sich das gar nicht so ausschließt. Ich finde das einen total spannenden Gedanken. Im Endeffekt tun wir es ja immer eigentlich im Coaching, weil wenn jemand mit dem gleichen Beliefsystem rausgeht, wie er reinkommen ist, ist ja auch komisch. Ne?
Das ist komisch.
Das wäre etwas eigenartig. Das heißt, bei genauerer Betrachtung ist es ja Coaching per se, dass jemand mit einem Wissen, einer Erfahrung kommt und wir ihn begleiten, dass er durch Türen durchgehen kann, wo er vorher einfach nicht war. Genau. Weil das ist ja die Hauptaufgabe, dass wir auch reingehen in diese 95% Unbewusstes und Dinge herausholen und neue Erfahrungen möglich sind, sodass auch neue Ergebnisse möglich sind.
Genau. Mhm. Genau, und ich glaube, ein guter Coach kann den Prozess führen und weiß aber keine Lösungen. Mhm. Aber der Prozess führt die Person, dass sie ihre Lösungen findet und die sind was an, irgendwo dort, wo noch kein Bewusstsein war. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn wir so wenig bewusstes Denken haben und so viel Unbewusstes, dann muss die Lösung irgendwo in diesem Unbewussten sein, weil das Bewusste haben wir schon längst abgegrast. Mhm. Und auch wenn Menschen eine Diagnose haben oder in allen Lebenslagen oder ich nehme mich selber nicht aus, wenn ich irgendwo ein Problem habe, dann schaue ich mal mit meinen Ressourcen, kann ich das lösen, kann ich es nicht lösen, dann schaue ich, wer ist gut in dem. Mhm. Und dann gehe ich dorthin und lasse mich inspirieren.
Wie viel erklärst du von dem Unerklärbaren oder dem, das vielleicht nicht verstanden wird? Wie viel lässt du die Erfahrung für dich arbeiten oder für euren Prozess?
Ich bin der Meinung, dass Verständnis und Hintergrundwissen sehr relevant sind für einen Prozess. Mhm. Und deswegen gehört Know-how zu lernen, jetzt zum Beispiel über den Körper und über die Prozesse im Körper, ist genauso wichtig wie die Erfahrung, die der Coach hat. Mhm. Also zu wissen, was muss in mir passieren, dass irgendwie sich das verändert, wie entwickle ich mich als Mensch weiter, dass das passiert, ist absolut relevant. Mhm. Dass man jetzt kein biochemisches Studium oder kein Medizinstudium braucht, ist klar, ja. Aber so weit, ja, dass es verständlich ist.
Ja.
Das Tabu des Themas.
Und hier sind wir auch schon beim Tabu des Themas, weil wir immer wieder auch von unseren Klienten hören, sie trauen sich es nicht zu erzählen, zum Beispiel dem Arzt, dass sie Coaching nehmen, oder sie trauen sich in ihrer Community nicht zu erzählen, dass sie in fachärztlicher Begleitung sind. Doris, was meinst du zu diesem Tabu, entweder das eine oder das andere?
Ich sag sowohl als auch. Also wir sind, glaube ich, ganz starke VerfechterInnen dieses Zugangs, dass, ich sage immer, whatever works, ja. Und wir würden niemals jemandem abraten, eine schulmedizinische Behandlung zu machen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Für mich ist immer wichtig zu sagen, es gibt verschiedene Aspekte jedes Symptoms. Und wir sind zuständig für genau diese psychosomatischen Aspekte, für das, was in diesen Kernbereich reingeht, wo du jetzt gerade drüber geredet hast. Genau diese mentalen Prozesse, diese mentale Unterstützung, die in schulmedizinischen Behandlungen ja oft fehlt, weil die Zeit ja gar nicht da ist. In unserem medizinischen System sind wir für emotionale Themen, für Befindlichkeiten. Was macht es mit meiner Familie? Was macht es mit... Das hat ja viele, viele Auswirkungen, wenn eine Diagnose in einem System plötzlich erscheint. Das können wir abfangen und da können wir ergänzen, da können wir uns verschränken und dort weitermachen, jetzt was das Emotionale, Mentale betrifft, was überhaupt auch gar nicht abzudecken ist von einer schulmedizinischen Betreuung. Und insofern würde ich sagen, das sollte auch Hand in Hand gehen, dass man, und dann gibt es noch andere Aspekte, nicht? Wenn jemand sagt, ich mache, weiß ich nicht, ich trinke eine spezielle oder ich mache eine Mistelkur oder ich mache andere Dinge noch, die mir gut tun, dann bitte, weil wir haben unseren Fokus, dass das einzahlt in das Wohlbefinden und die Genesung oder die Akzeptanz und was alles andere auch noch hilfreich ist, zielführend ist, das bitte gerne. Ja. Also so sehe ich das und ich arbeite auch mit ÄrztInnen zusammen, auch mit Krankenhäusern, die sehr gerne auch Menschen weiterschicken, weil sie sagen, das ist so eine emotionale Last oder ich spüre, dass da jemand wirklich ganz große Probleme hat. Wir können es nicht abdecken, wir können es nicht betreuen, wir sind auch letztlich dafür nicht ausgebildet, das muss man ja auch sagen.
Das ist nicht die Aufgabe.
Das ist auch nicht die Aufgabe und die machen ihren Job wunderbar. Dann geht es weiter, dass wir das auffangen können, auch in gewisser Weise, was da noch überbleibt. Mhm. So sehe ich das. Mhm. Wie ist das bei dir?
Also ich würde nicht mehr leben, wenn es die Schulmedizin nicht gäbe oder Notfallmedizin zum Beispiel. Ich bin da vollkommen entspannt, weil ich finde, es gibt chemischen Stress, es gibt emotionalen Stress, es gibt physischen Stress und alle drei Bereiche gehören bedient. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es da mehr Freiheit gibt, dass die verschiedenen Disziplinen miteinander agieren und miteinander tun.
Ja, ich würde da auch jeden, der da zuhört und jetzt das kennt, dieses Tabu, ich kann nicht offen mit dem umgehen, wie ich da auch meine Hilfe mir suche und hole, möchte alle bestärken, da den eigenen Weg wirklich zu gehen und auch dazu zu stehen, wie auch immer man das jetzt persönlich für sich entscheidet, aber auf jeden Fall nicht darauf zu verzichten, nur weil das vielleicht nicht jeder versteht. Und ich finde es schade, dass das manchmal in so ein Eck gedrängt wird und man wirklich glaubt, das ist nur ein Entweder-Oder oder Menschen dann belächelt werden, wenn sie sich noch was dazu holen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch die Schulmedizin so abgewertet wird, weil, wie du sagst, ich wäre auch nicht mehr da, wenn ich nicht operiert worden wäre, ganz schnell mit 14. Insofern erhalten wir uns, glaube ich, da sehr auch aus dieser ganzen Diskussion raus. Ja. Also wir sind da nicht, wir haben da keine Glaubenskonzepte zum Thema, was heilt dann letztendlich und schon gar nicht nur das heilt. Mhm. Weil was dann heilt, manche sagen ja auch, Beziehung heilt. Insofern, und daran glaube ich, es gibt da interessante Untersuchungen, dass diese Zeit, die sich ein Arzt, eine Ärztin nimmt, beim ersten Kontakt mit dem Patienten, egal jetzt, ob er da eine Diagnose kriegt oder nicht, und egal, wie es dann weitergeht, aber auf jeden Fall, wenn er irgendwas hat, halt, also meistens gibt es ja irgendwas dann zu tun, dass die so ausschlaggebend sind für den Genesungsprozess danach. Dass es, wenn sich der Arzt, die Ärztin Zeit nimmt, Beziehung aufbaut, bevor sie mit fachlichen Dingen oder an den Körper geht, in die Untersuchung reingeht, zuerst einmal den Menschen sieht und die Beziehung, dass das am meisten heilt. Und Beziehung, glaube ich, die ein Klient, Klientin aufbauen kann zu uns in einer doch längeren Zeit, wenn sie fruchtbar ist, dann ist das auf jeden Fall heilend. An das glaube ich ganz fest. Was ich auch noch finde, ist, dass man sich selber hinterfragen darf als Coach, glaube ich selber dran, dass ich hier einen wertvollen Beitrag leisten kann, dass diese Person heilen kann, dass sie genießen kann, was sind da meine eigenen Beliefs. Ich würde, wenn ich selber nicht dran glaube, diesen Auftrag nicht annehmen.
Sehe ich genauso. An dieser Stelle haben wir noch eine Hörerinnenfrage und ich darf heute auch wieder den Alex bitten, die vorzulesen.
Deine Lieblingsaufgabe, Alex.
Ja, es freut mich immer wieder zu schauen, was die Leute so reinschicken und ich möchte da auch gleich nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns immer eure Fragen schicken könnt an office@kutscherer.org und die Frage, die ich jetzt für euch habe, kommt vom Hannes. Und er fragt, sind wir vielleicht zu sehr auf Heilung fixiert als Ziel, statt auf ein gutes Leben mit oder trotz dieser Diagnose? Mhm. Mich würde euer Ansatz dazu interessieren.
Mhm. Mach mal. Super Punkt, Hannes. Glaube ich absolut. Ich glaube, dass ganz oft es so ist, dass Menschen, die sich auf ein gutes Leben konzentrieren, plötzlich heilen. Und dass es eher so ist als umgekehrt. Also dass diese Heilungsfixierung oft Stress macht, der Heilung verhindern kann.
Ich glaube auch, dass Akzeptanz von dem, was ist, einmal ein ganz wesentlicher Punkt ist, auch für Heilung. Ich sehe das auch so, dass wenn man in diesem Mangelbewusstsein ist, ich brauche etwas, nämlich die Gesundheit, die Genesung, die mir jetzt ja im Moment fehlt. Und dann wird es wieder ein gutes Leben, dass das Heilung verhindert. Und so gehen wir ja in jedem Coaching-Prozess vor, dass wir sagen, holen wir es uns her, nicht wenn, dann, sondern wie kannst du jetzt schon ein gutes Leben leben? Und was passiert im Körper? Stress geht runter, Cortisol geht runter, Dopamin geht drauf, Serotonin, Melatonin, Oxytocin, also all die Hormone, die ja auch heilen, wo wir wissen, die sind gut für den Körper. Das ist sicher heilungsfördernder als dieses Greifen nach etwas, was noch nicht da ist. Und das ist dann die Lösung für mein Thema, sondern eher diesen Weg, diesen wertvollen Weg zu gehen und dann zu schauen, wo er hinführt.
Genau. Das inspiriert mich gleich selber heute, Doris, so zum Abschluss, dass das so eine relevante Übung ist, sich einfach jetzt zu überlegen, was sind die Dinge, für die ich jetzt schon dankbar sein kann, ohne dass irgendwas anderes passiert. Was sind die schönen Momente, die ich heute erlebt habe, wie die Möglichkeit in diesem Team diesen Podcast zu machen,
ja,
und dass ihr zuhört.
Da schließe ich mich
vielen
an.
Vielen Dank.
Ja, auch von meiner Seite vielen, vielen lieben Dank. Ohne euch wird dieser Podcast sinnlos sein. Insofern freuen wir uns, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Mal. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bitte liken, teilen, drüber sprechen. Was noch?
Abonnieren.
Abonnieren, man kann ihn auch abonnieren. Wenn ihr euch für Coaching interessiert, für andere Aktivitäten des Hauses Institut Kutscherer, auf die Homepage gehen, www.kutscherer.org. In diesem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Baba.
Danke, tschüss.
Tschüss.